Lebendige Rhetorik. Der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Heute reden wir mal über Narrative, also Erzählungen, manchmal ganz kurze. Erzählungsmuster könnte man eher sagen, die uns aber in unserer Wahrnehmung der Wirklichkeit sehr stark prägen können, die deswegen teilweise ganz bewusst eingesetzt werden und manchmal rein zufällig entstehen und trotzdem unglaubliche Wirkungsmacht haben. Steigen wir gleich mal hart ein. Der Palästina-Israel-Konflikt, der Krieg zwischen Israel und der Hamas, was ich sehr heftig immer wieder finde, ist in den Medien oder auch in der Diskussion mit Menschen in meinem persönlichen Umfeld und auch das, was man in sozialen Medien mitbekommt, dass auch hier ein Narrativ ganz, ganz stark wirkt. Und zwar dieses Narrativ, was von Hollywood sehr häufig bedient wird, nämlich wenn du dir Hollywood-Filme anschaust, egal ob Actionfilme oder Spionage, Thriller, was auch immer. Es ist ein Narrativ, was es auch schon lange vor Hollywood gegeben hat, in alten Heldenerzählungen und Sagen und Märchen und so weiter. Nämlich bei Konflikt, Krieg, was auch immer, es gibt immer eine gute Seite und eine böse Seite. Du kannst mal so für dich selber überlegen, Konflikte in deinem persönlichen Umfeld, privat oder beruflich, in wie vielen Fällen bist du wirklich neutral und in wie vielen Fällen denkst du dir schon, ja, die eine Seite ist im Recht, die andere im Unrecht. Das ist so etwas, was sich durch diese ganzen Erzählungen von wirklich der Ilias bis hin zu heutigen Hollywood-Blockbustern, Avengers und so weiter in unseren Köpfen einfach festgesetzt hat. Wenn die eine Seite die Bösen sind, müssen die anderen die Guten sein. Dass das gar nicht zwingend so sein muss, sondern dass auch theoretisch zwei Menschen mit oder Organisationen, Systeme mit grundsätzlich positiven Absätzen miteinander in Konflikt geraten können. Oder dass auch zwei sehr böse Menschen trotzdem miteinander Krieg führen können. Hitler, Stalin, nur mal so eingeworfen. Ja, wer war da der Gute? Spoiler, keiner. Zeigt, dass dieses Narrativ von Gut gegen Böse, was ganz fest in unseren Köpfen verankert ist, eben an der Realität sehr häufig scheitert. Und trotzdem sind wir so oftmals auf der Suche, ja, wer sind denn jetzt die Guten und wer sind jetzt die Bösen? Und das wird eben vielen Konflikten, gerade solchen Konflikten wie im Israel-Hamas-Krieg jetzt in diesem ganzen Palästina-Konflikt, der seit Jahrzehnten schwelt und der sowas von undurchsichtig inzwischen ist, glaube ich, selbst für die Beteiligten, das wird dem Ganzen einfach nicht gerecht. Und trotzdem haben wir diesen Hang dazu, gerade hier in Deutschland aktuell ja so eine Diskussion, dass die einen sagen, Israel geht hier zu weit, die anderen sagen, nein, die Hamas hat hier... Und beide haben gute Punkte, aber trotzdem hat man so das Gefühl, oftmals geht es darum, jetzt die einen in gut einzuteilen und die anderen dann automatisch in böse. Wie gesagt, so einfach funktioniert die Welt nicht, außer in Hollywood-Geschichten. Weil ich gerade schon Märchen angesprochen hatte, vielleicht ein Beispiel für ein Narrativ, das große Wirkungsmacht hat, bis heute eigentlich sogar ein Stück weit, oder zumindest bis vor kurzem, als dann Patchwork-Familien normaler wurden und auch als normaler wahrgenommen wurden und ja, alles da ein bisschen lockerer und entspannter wurde. Aber das Narrativ der bösen Stiefmutter ist unglaublich prägend gewesen. Man hat, also das Wort Stiefmutter allein hat schon so eine unglaublich negative Konnotation. Man redet da ja heute inzwischen auch anders drüber. Man hat sich da neue Begriffe dafür gesucht, Bonuselternteil etc. Also man versucht dieses Wort Stiefmutter schon zu umgehen, weil es so unglaublich negativ besetzt ist und Stiefmütter da eben wirklich über Jahrzehnte oder sogar über ein Jahrhundert, fast zwei Jahrhunderte lang, richtig schlechtes Standing hatten. Warum? Wie kam es zur bösen Stiefmutter? In den Originalmärchen, die die Gebrüder Grimm damals gesammelt haben, kamen Stiefmütter eigentlich so gut wie nicht vor, sondern es ging um Mütter. Ja, die Mutter hat Hänsel und Gretel im Wald ausgesetzt. Aber zu dem Zeitpunkt, als die Gebrüder Grimm das Ganze aufgeschrieben haben, war ja bereits die Mutter sehr positiv besetzt. Also das ist eine sehr ehrenvolle Sache, Mutter zu sein in unserer Gesellschaft. Lässt inzwischen auch ein bisschen nach und normalisiert sich, aber war ja früher so fast schon eine Heiligenverehrung der Mutter, basierend auf Maria, der Gottesmutter und so weiter. Und da haben die Gebrüder Grimm festgestellt, das könnte vielleicht gar nicht so gut ankommen, wenn wir jetzt ein Buch veröffentlichen mit lauter Geschichten, was für schlimme Dinge Mütter mit ihren eigenen Kindern getan haben. Also eine Mutter würde sowas doch nie tun. Lösung? Hey, wir schreiben einfach, das ist eine Stiefmutter. Zack, Problem gelöst. Und allein über diesen pragmatischen Ansatz ist dann letztendlich das Narrativ der bösen Stiefmutter entstanden. Rein pragmatisch, fast schon zufällig. Bei anderen Narrativen ist das anders. Die werden dann teilweise auch ganz bewusst gesetzt und aufgebaut. Ein klassisches Narrativ, zum Beispiel in den USA, ist die Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionär. Statistisch ist die durch nichts zu halten. Die Anzahl der Tellerwäscher, die Millionäre werden, ist sowas von unfassbar gering. Über Donald Trump, ich habe es nicht nachgeprüft, aber da habe ich vor einiger Zeit mal gelesen, also weil er immer sich so selbst als Geschäftsmann dargestellt hat und auch lange Zeit in den Medien so wahrgenommen wurde, hätte er all das Geld, das er geerbt hat, einfach nur auf ein konservatives Sparbuch zum ganz normalen Zins gelegt, hätte er jetzt wahrscheinlich mehr Geld, als er mit seinen Geschäften verdient hat. Die meisten Tellerwäscher werden eben garantiert nicht Millionär, sondern bleiben Tellerwäscher. Und trotzdem ist dieses Narrativ sehr, sehr wichtig in einem kapitalistischen Amerika, um den Leuten zu sagen, hey, du kannst es aber, zumindest theoretisch, schaffen. Und deswegen arbeiten Leute eben als Tellerwäscher, weil sie hoffen, diese Chance einmal zu haben, sich doch hochzuarbeiten. Ob das jetzt wirklich realistisch ist oder nicht, das ist eben das Spannende an Narrativen. Sie müssen nicht wahr sein. Du musst ein Narrativ nicht irgendwie statistisch oder sonst wie empirisch belegen oder logisch dafür argumentieren. Das Narrativ hat einfach eine große Anziehungskraft. So eine Art Evidenz, ob die jetzt wirklich zutrifft oder nicht. Es entfaltet einfach eine große Wirkung, ohne dass du irgendwelche Belege dafür bringen musst. Die andere Geschichte im Kapitalismus der USA neben Tellerwäscher und Millionär ist bei IT-Unternehmen die berühmte Garage. Ich hatte das schon mal in der Podcast-Folge zum Thema Storytelling erzählt. Ja, die Garage gab's bei Hewlett & Packard. Die haben tatsächlich in der Garage angefangen und danach wollte das jeder andere auch. Also Bill Gates, Garage, alles klar. Es bietet sich ja auch an. Das ist auch so eine Geschichte, die so an Tellerwäscher und Millionär erinnern soll, daran angelehnt ist. Es geht in einer kleinen Garage los und irgendwann hast du dann eine riesige Firmenzentrale im Silicon Valley. Was dieses Narrativ allerdings so ein bisschen unterschlägt, ist der Umstand, dass eine Garage zu haben natürlich schon einen gewissen Mindestwohlstand voraussetzt. Es gibt sogar die Geschichte, dass Jeff Bezos, der Begründer von Amazon, sich extra ein Haus mit extra großer Garage gekauft hat, damit er hinterher erzählen kann, er hat mit Amazon auch in einer Garage angefangen. Das heißt, so weit kann das gehen, dass das Narrativ schon im Voraus mit eingeplant wird und man sich extra ein passendes Haus kauft mit passender Garage, wo die Firma reinpasst zu dem Zeitpunkt, um zu sagen, hey, das Narrativ erzähle ich später mal. Eine andere Art von Narrativen sind natürlich die, die es aus der Literatur zum Beispiel schaffen ins reale Leben, in die Gesellschaft und da eine große Anziehungskraft entwickeln. Also ein klassisches Beispiel wäre in den 60er Jahren der Kalte Krieg. Auch da gab's Gut und Böse und je nachdem auf welcher Seite der Weltkugel, auf welcher Seite des Eisernen Vorhangs du gelebt hast, hast du halt die einen für die Guten gehalten und die anderen für die Bösen. Das wurde ja auch so eingetrichtert. Und dann gab's gegen Ende der 60er Jahre eben diesen Wettlauf zum Mond, die Raumfahrt. Die Besiedlung des Mondes, überhaupt bis zum Mond zu fliegen, Peterchens Mondfahrt und was es sonst so gibt, unglaublich viele Märchen und Geschichten, auch erste Science-Fiction-Stories gab es darüber schon, wer alles zum Mond fliegen will oder dass auf der dunklen Seite des Mondes jemand lebt und so weiter, was es da alles an Geschichten eben schon gab. Und das war so wirkungsmächtig, dass dieser Wettlauf zum Mond eine unglaubliche Bedeutung bekommen hat. Und das muss man sich mal im Nachhinein vorstellen. Die zwei Supermächte der damaligen Zeit, die UdSSR und die USA, haben Milliarden ausgegeben, unfassbare Summen für die damalige Zeit, um ein paar Menschen in so einer kleinen Blechdose auf den Mond zu schießen. Und was hat man davon praktisch? Irgendwelche Ressourcen, die es nur auf dem Mond gibt, irgendwelche seltenen Metalle? Nö. Irgendwelche geopolitischen Vorteile, weil man da oben ein Satellitensystem installieren kann? Nö. Man rammt seine Fahne in die Erde da oben und das ist es. Das heißt, ein reines Symbol. So wichtig und so groß war dieses Narrativ. Wir fliegen zum Mond und wir können das. Dass das tatsächlich so viel Geld freigesetzt hat, das da ausgegeben wurde, nur um diesen Wettlauf zum Mond zu gewinnen. Inzwischen, ohne den Kalten Krieg, wurde das ganze Raumfahrtprogramm ordentlich zusammengeschrumpft. Ja, jetzt haben wir die ISS, aber vieles andere hatten wir eben nicht mehr. Da wurde nicht mehr so viel Geld ausgegeben, weil man es gar nicht mehr für nötig erachtet hat. Aber Science Fiction hat schon immer Menschen inspiriert und unsere Technik vorangebracht. Also Science Fiction, die Geschichten, die dort erzählt werden, haben Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen weltweit immer wieder inspiriert. Und wenn du dir mal anschaust, was es so an Entwicklungen gibt, zum Beispiel Star Trek. Du kannst so viel auf Star Trek zurückführen an wissenschaftlicher Forschung, dass tatsächlich am Beamen gearbeitet wird. Ja, dass man irgendwie einzelne Moleküle von einem Ort an den anderen schon beamen kann. Klapphandys. Hast du dir mal diese Geräte angeschaut aus der 60er-Jahre-Serie, aus der Original-Star-Trek-Serie? Also, unsere Klapphandys sind definitiv von diesen Kommunikatoren inspiriert. Und so gibt es da unglaublich, also viele Dinge, die wir aus solchen Science-Fiction-Narrativen übernommen haben. Sprachsteuerung bei Computern zum Beispiel. Auch das kam dort bereits vor, lange bevor es möglich war, und hat Menschen dazu inspiriert, das Ganze anzugehen. Das heißt, ein starkes Narrativ, eine starke Erzählung kann auch überhaupt erst richtig motivieren, ernsthafte Forschung zu betreiben. Das heißt, jemand denkt sich einfach mit reiner Fantasie etwas aus, spinnt so vor sich hin, interessiert sich gar nicht dafür, ob das technisch möglich ist oder nicht. Und andere Menschen, die diese Geschichte aufnehmen, sagen sich, boah, das muss ich rausfinden. Das fasziniert mich, das werden wir irgendwie möglich machen. Wir wissen heutzutage, dass sich neue Narrative eher in Krisen durchsetzen können als in beständigen Zeiten und dass es sogenannte Pfadabhängigkeiten gibt. Also ein einmal eingeschlagener Weg geht dann auch ein bisschen immer wieder in dieselbe Richtung, das Narrativ. Das heißt, du kannst ein Narrativ auch nicht einfach spontan abändern. Ein Narrativ hat eine gewisse Selbstständigkeit in einer Gesellschaft. Also du kannst nicht hergehen und den Leuten zum Beispiel sagen, Leute, die Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionär ist falsch. Und alle so, oh, ach so. Also so würde das einfach nicht funktionieren, weil wir Menschen so nicht ticken, weil diese Narrative so eine starke Wirkung haben, dass sie sich nicht einfach durch Zahlen, Daten, Fakten widerlegen lassen. Das ist die große Gefahr dabei, in so ein Narrativ reinzugeraten. Es zeigt aber auch, dass so ein Narrativ, wenn du es einsetzt, eine unfassbar große Wirkungsmacht entfalten kann. Das heißt, es geht im Fall der Fälle für dich darum, ein Narrativ zu finden, das selbsterklärend ist, das mit dem sogenannten gesunden Menschenverstand sehr gut nachvollziehbar ist und ein solches Narrativ dann zu nutzen, gerade dann, wenn du glaubst, dass Zahlen, Daten, Fakten jetzt einfach nicht so einleuchtend sind, weil sie vielleicht sehr komplex sind, weil sie sehr kompliziert sind und man sich da sehr stark reindenken muss, mathematische Formeln etc., dann finde ein Narrativ, was die Sache einfacher erklärt und es wird seine Wirkung entfalten. Deswegen erzähle ich ja auch immer wieder gerne mein Weg zur Rhetorik, dass ich kein Naturtalent bin, dass ich sehr schüchtern war, sehr unbeholfen in allen kommunikativen Dingen und dass ich all das, was ich heute rhetorisch kann, mir erst hart erarbeiten musste und dass ich deswegen gerade davon überzeugt bin, dass jeder Mensch Rhetorik lernen und trainieren kann. Und dass es natürlich Menschen gibt, extrovertierte Menschen zum Beispiel, die gewisse Vorteile haben von Natur aus gegenüber zum Beispiel introvertierten Menschen, dass aber trotzdem jeder Mensch seine Rhetorik deutlich verbessern kann mit Übung und Training und Know-how und dass ich gerade aus dieser Position aus, dass ich selbst ganz genau weiß, wie es ist, sich rhetorisch ungenügend zu fühlen, sich daraus das Ganze hart zu erarbeiten, dass ich gerade deshalb ein sehr guter Trainer und Coach bin, weil ich das weiß. Ob das jetzt wirklich so statistisch haltbar ist, dass wirklich jeder Mensch Rhetorik erlernen kann in einem Coaching oder Training. Zahlen, Daten, Fakten, ganz ehrlich, keine Ahnung, wie weit sich mein Einzelfall übertragen lässt, aber ich finde, es ist ein motivierendes Narrativ, das meinen Klienten und Klientinnen und Teilnehmenden bei Seminaren und Trainings durchaus helfen kann, sich selbst mehr zuzutrauen im Bereich Rhetorik und Kommunikation. Wenn ich auch dir mit einem Coaching oder Training weiterhelfen kann, lass es mich gerne wissen. Ich freue mich auf eine Nachricht von dir. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Wenn du Oliver Walter als Experten für lebendige Rhetorik buchen möchtest, schau doch mal auf www.walter-oliver.de.